Freude, heute hier über Luthers Schrift vom Dienst beim Willen sprechen zu können. Es freut mich zum einen, weil das heißt, dass Sie hierher gekommen sind oder wenigstens geblieben sind, um etwas über ein so altes, verstaubtes Dokument zu lernen, das jetzt beinahe 500 Jahre alt ist. Und das ist nicht mehr selbstverständlich, dass wir uns die Zeit nehmen, auf die längst vergangenen Zeiten zu hören oder auf die längst verstorbenen Väter und Mütter unseres Glaubens zu hören. Und ich hoffe, Sie werden alle einen großen Nutzen von diesem Vortrag und von diesem Buch Luthers bekommen. Das ist natürlich schon eine alte Debatte, die Frage um den freien Willen. Schon Augustinus hat sie diskutiert mit dem Mönch Pelagius und Paulus selbst diskutiert die Frage natürlich schon, zum Beispiel ganz offensichtlich im Römerbrief. Wir alle sind, denke ich, irgendwie mit dieser Debatte vertraut, mit diesen Fragen vertraut und den Argumenten vertraut. Und Luthers Schrift, so gut sie auch ist, hat die Frage nicht ein für alle Mal beendet und sie wird auch nie beendet werden, solange bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Denn wir alle neigen dazu, dass wir unserem eigenen Fleisch etwas zumuten wollen, zutrauen wollen. Und ja, solange die Erde besteht, wird diese Frage weiter diskutiert werden. Aber Luthers Buch, denke ich, ist ein gutes Hilfsmittel, das wir hören können, von dem wir lernen können in dieser Hinsicht. Der große Lutherforscher Heiko Obermann hat einmal diese Kampfschrift Luthers gegen Erasmus zugleich als die Kampfschrift gegen den modernen Menschen aller Zeiten bezeichnet. Und wenn man sich dieses Buch von Erasmus einmal durchliest, dann merkt man auch, dass es ja in der Tat zutrifft. Es ist modern. Die Argumente könnten gestern verfasst worden sein und die Schrift hätte gestern verfasst worden sein können. Wir alle kennen die Argumente sehr gut von Leuten, die Erasmus nie gelesen haben, aber es sind die gleichen Argumente zu allen Zeiten. Und die Scheindemut, die Erasmus vorweist, wir werden es dann gleich sehen, die ist eine postmoderne Glanzleistung. Er sagt die ganze Zeit, dass er nur nicht richten will und dass er niemanden verurteilen will und dass er nicht die Sache selbst jetzt hier entscheiden will endgültig, sondern er präsentiert nur eine Meinung und er legt es nur da und er übertrifft sich selbst in seinen Selbstrelativierungen. Also wenn wir über dieses Buch lernen, dann lernen wir auch, wie wir selbst in unserer modernen Zeit oder postmodernen Zeit antworten und diese Frage behandeln können. Ich freue mich aber ja auch, diesen Vortrag halten zu können, weil es mir selbst die Chance gegeben hat, mich auf jeden Fall mit dieser Debatte auseinanderzusetzen. Im Studium hat man das Buch schon mal gelesen, im Theologiestudium, aber da hat man noch so viele andere Bücher, dass man das meiste, was jetzt nicht super wichtig ist, nur überfliegt und vieles bleibt leider nicht hängen. Und jetzt hatte ich nochmal die Chance, Erasmus Schrift und dann auch Luthers Schrift sehr langsam und sehr detailliert zu lesen. Und ich bin wirklich voller Feuer und Flamme über dieses Buch geworden. Luther arbeitet absolut detailliert, arbeitet sehr konzentriert. Er zeigt die ganze Zeit auf, wie Erasmus sich selbst widerspricht und er fängt Erasmus in seinen eigenen Worten. Er erkennt die Schwachstellen, er legt seinen Finger in die Wunde und bohrt noch danach. Es ist ein einziges Gedicht, dieses Buch zu lesen. Und ich würde Ihnen am liebsten sagen, kaufen Sie sich sofort dieses Buch und lesen Sie es. Aber ich bin auch realistisch, die meisten von uns haben wahrscheinlich nicht die Zeit und die Konzentration, so ein dickes Buch einfach durchzulesen, denn so erfrischend und so stimulierend, wie Luther schreibt, so langwierig ist es auch an manchen Stellen. Er nimmt halt einfach jede Bibelstelle, die Erasmus anführt, gegen den unfreien Willen und widerlegt sie. Und es geht Seiten über Seiten. Er kann sich schon etwas in die Länge ziehen, aber überall dazwischen finden sich halt diese Juwelen, die das Buch wirklich so außergewöhnlich machen. Und dieses Buch hat dieser Heiko Obermann so charakterisiert: Diese Schrift, obwohl sie miserabel komponiert ist, ist nicht im Mindesten verunglückt, sondern rücksichtslos, direkt und klar. Rücksichtslos, direkt und klar, das trifft es und ich hoffe, dass, wenn wir diese Zitate jetzt ein bisschen lesen und auf die Argumentation Luthers achten, dass Sie etwas mitbekommen von dieser rücksichtslosen Klarheit und dieser rücksichtslosen Direktheit, mit der Luther seinen Diskussionspartner hier, seinen Diskussionsgegner angeht. Mein Ziel ist es zum einen, Sie zu motivieren, dieses Buch zu kaufen und die Zeit zu nehmen, es zu lesen. Es wird keine verschwendete Zeit sein, auch wenn Sie sich vielleicht manchmal überwinden müssen, wieder reinzulesen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen werden Sie viel Gewinn davon haben. Mein Ziel ist es aber auch, alle diejenigen, die es so wahrscheinlich nicht lesen werden, ja, Ihnen trotzdem so einen Einblick zu geben in die wichtigsten Punkte und die, ja, einige wichtige Zitate mit Ihnen zu lesen, dass Sie trotz allem eine Ahnung haben, was sagt Erasmus eigentlich und was sagt Luther. Dass Sie einmal vertraut werden damit und einen Geschmack dafür bekommen, worum es in dieser Diskussion genau geht. Und darum wollen wir auch immer wieder aus dem Handout zusammen lesen, was Erasmus und Luther sagen. Ich habe nicht alle Zitate abgedruckt, die ich lesen werde, aber die meisten. Und ich hoffe, wenn ich es nicht vergesse, dass ich dann jeweils darauf hinweise, dass, wo Sie mitlesen können, wo ich das Zitat abgedruckt habe. Was ich nicht machen werde, diesen Vortrag gleich noch das vorweg, ich werde mir jetzt kaum die theologischen Argumente anschauen, die für einen unfreien Willen sprechen. Ich denke, die meisten von uns hier, die werden schon davon überzeugt sein, dass der Mensch keinen freien Willen hat, sondern tot ist in Sünde. Wer davon noch nicht ganz überzeugt ist, kann hinterher gerne mir, uns und mit den anderen diskutieren oder sich dieses Buch zu Gemüte führen. Aber wie gesagt, Luther geht wirklich durch unzählige Bibelstellen und es ist jetzt nicht meine Aufgabe, sozusagen einfach wiederzugeben, was Luther gesagt hat, sondern einmal die großen Linien dieses Buches aufzuzeigen. Also das Warum. Warum muss diese Diskussion geführt werden? Warum ist es wichtig? Warum ist es für uns halt noch wichtig, dass wir uns mit dieser Frage nach dem freien Willen oder unfreien Willen beschäftigen? Und da möchte ich gleich zum ersten Punkt kommen. Christsein braucht Bekenntnis. Christsein braucht klares Bekenntnis. Weder Erasmus noch Luther fallen mit der Tür ins Haus, sondern beide haben in ihrem Buch eine Art Einleitung. Keineswegs ist diese Einleitung hier im oberflächlichen Sinn zu verstehen, dass sie einfach sagen, ich möchte meiner Mutter und meinem Vater danken dafür, dass sie dieses Buch möglich gemacht haben und ich gebe noch kurz eine Inhaltsangabe oder so, sondern diese Einleitung ist wirklich dazu gedacht, theologische Grundfragen zu klären. Und Erasmus' theologische Grundfrage, ironischerweise, ist, eigentlich will ich das Thema gar nicht diskutieren. Luther kritisiert mir dann die ganze Zeit dafür, wenn du das Thema nicht diskutieren willst, warum schreibst du dieses Buch dann? Auch da ist es sehr köstlich, Luther zu lesen, Luthers Ironie sehr, sehr angebracht. Ja. Erasmus will eigentlich gar nicht diskutieren. Er will das Buch gar nicht schreiben und Luther wundert sich zu Recht darüber und Erasmus führt drei Gründe an. Drei Gründe, warum er dieses Thema des freien oder unfreien Willens eigentlich nicht so richtig diskutieren will. Erstens will er darüber nicht schreiben, weil er sich nicht daran erfreut, klares Bekenntnis zu zeigen. Er freut sich nicht daran, klare Behauptungen von sich zu geben. Luther ist so ein Typ, der haut gerne raus, läuft den Tisch und sagt, so ist es. Und Erasmus ist ganz und gar nicht so. Er hat keine Freude daran, etwas so stark und überzeugt zu behaupten und will es am liebsten sein lassen. Der zweite Grund ist, dass er sagt, die Schrift ist in diesem Punkt ohnehin unklar. Also die Schrift, enthält viele Geheimnisse, ist an vielen Stellen nicht ganz eindeutig und in der Frage nach dem freien Willen ist es auch zweideutig gelassen in der Bibel. Wir tun gut daran, einfach fromm zu leben, Buße zu tun, alle Ehre Gott zu geben und dann dieses Geheimnis des freien oder unfreien Willens eben zu verehren. Was der zweite Grund, die Schrift ist in diesem Punkt ohnehin unklar. Der dritte Punkt ist dann, hier stockt man schon etwas, wenn man das erst bei Erasmus liest. Er sagt, selbst wenn die Lehre des unfreien Willens, selbst wenn es wahr wäre, sollten wir es nicht öffentlich diskutieren und sollten es nicht verkündigen. Also er ist ein absoluter Pragmatist. Selbst wenn es wahr wäre, sollten wir es nicht verkündigen. Warum? Denn es führt zu viel Unruhe. Es zerstört den öffentlichen Frieden in den Gemeinden, es zerstört vielleicht sogar den öffentlichen Frieden im Reich. Und viele Christen werden es nur missbrauchen, um ihre Sünden zu entschuldigen. Sie werden sagen, wenn Gott alles vorherbestimmt hat und ich nichts dagegen tun kann, dann kann ich jetzt auch froh und fromm weiter sündigen. Ich bin eh nicht dafür verantwortlich. Erasmus wittert diese Gefahr und sagt, also selbst wenn Luther recht hat, sollte das Thema gar nicht angesprochen werden. Er formuliert das auch negativ. Er sagt, selbst wenn die Lehre von diesem Bußsakrament falsch wäre, sollten wir es weitermachen, weil es eine gute Sitte ist, die den Leuten Frieden und Ordnung gibt. Also absolut pragmatisch, man glaubt seinen eigenen Augen nicht, wenn man es liest, aber Erasmus hat es tatsächlich gesagt. Erasmus ermüdet Luther. Luther schreibt, dass er im Grunde beinahe schon die Siegespalme an Erasmus überreicht hätte, denn Erasmus hat ihn so ermüdet mit seiner bewundernswerten und unaufhörlichen Mäßigung, dass Luther also sagt, ich habe ein Jahr gebraucht, um die Antwort zu schreiben, was unter anderem daran lag, dass du nichts Entscheidendes zur Diskussion beigetragen hast, was nicht schon zigmal gesagt worden wäre. Und zweitens, weil du so, so große Mäßigung sprichst, alles so sehr relativierst, dass ich gar nicht weiß, ob ich dich ernst nehmen kann. Genau, und hier kommen wir zum ersten Zitat, was bei ihm abgedruckt ist, von Erasmus. Er sagt, und so groß ist mein Missvergnügen an festen Behauptungen, dass ich unbedenklich mich der Ansicht der Skeptiker anzuschließen pflege, wo immer es die unverletzliche Autorität der Skeptiker, die unverletzliche Autorität der Heiligen Schrift, Entschuldigung, und die Entscheidung der Kirche es erlauben, denen ich mein Urteil in allen Stücken gern unterordne, einerlei, ob ich ihre Anordnung verstehe oder nicht. Also ich habe keine Freude an festen Behauptungen und am liebsten wäre ich immer ein Skeptiker und wäre immer zurückhaltend, außer dort, wo die Schrift oder die Kirche mich dazu bringt. Er sagt dann noch weiter, lieber keine festen Wahrheitsbehauptungen haben oder pflegen, als ein Hitzkopf zu sein. Dem würden wir natürlich zustimmen, wer will schon ein Hitzkopf sein? Das ist auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir sagen klar, ein Hitzkopf sein ist falsch, aber das heißt ja nicht, dass man nicht bekennen soll. Und Luther geht davon aus, dass Erasmus in bester Absicht redet und dass er den Frieden liebt. Er ist hier sehr, noch sehr geduldig mit Erasmus, aber er lehnt diese Haltung dennoch völlig ab. Und hier liegt der erste Schwerpunkt in der Schrift vom unfreien Willen. Es geht, wie gesagt, nicht gleich um die Frage, hat der Mensch einen freien Willen oder nicht, sondern es geht erstmal um die Frage, muss das diskutiert werden? Muss man hierzu eine feste Meinung haben? Muss man das bekennen? Und Luther hält ordentlich dagegen, wie Sie in dem zweiten Zitat sehen können, denn ein Christ ist nicht so gesinnt, dass er keinen Gefallen hat an Wahrheitsbezeugungen. Vielmehr muss er sich an Wahrheitsbezeugungen erfreuen oder er ist kein Christ. Aber ich will nicht mit Worten spielen und nenne Assertio, das ist ja das lateinische Wort für Wahrheitsbezeugung, und nenne Assertio eben das oder definiere es so, beständig anhängen, bekräftigen, bekennen, beachten und unerschütterlich ausharren. Weiter spreche ich von den Dingen als solchen, die als Wahrheit zu bezeugen sind, die uns in der Heiligen Schrift durch Gott überliefert sind. Was gibt es Besseres, als auf einem Bekenntnistag darüber zu sprechen, dass wir bekennen sollen? Und Luther hat gesagt, wenn man nicht bekennt, dann ist man im Grunde kein Christ. Auch Luther weiß, dass man über unnütze oder gottlose Sachen diskutieren kann oder zweifelhafte Themen. Und er sagte, das ist dumm und sogar gottlos. Aber bei der Frage um den freien Willen handelt es sich nicht um so eine zweifelhafte Frage. Und ich denke, hier müssen wir uns alle vielleicht selbst an der Nase packen. Zuerst einmal bekennen, dass wir natürlich aufgrund der Umgebung, in der wir leben, der Postmoderne auch dazu neigen, nicht mehr klar bekennen zu wollen. Die Postmoderne lehrt uns, dass es keine Wahrheit mehr gibt. Sie lehrt uns, dass wir, selbst wenn wir eine Wahrheit haben, sie nicht wirklich autoritativ behaupten können, dass wir sie nicht wirklich mehr fest bezeugen können, sondern dass wir stattdessen eben zweifeln sollten. Alles anzweifeln sollten. Und auch wir als Christen, die klar zur Bibel stehen und klar zum Bekenntnis stehen, werden von unserer Umgebung, von den Medien und woher man das auch immer hat, indoktriniert, dass wir nicht mehr überzeugt für eine Sache eintreten dürfen. Und das Problem liegt natürlich nicht nur in der Postmoderne, der Philosophie der Postmoderne, sondern das Problem liegt in unserem Herzen. Dass wir den Frieden lieben, ist gut, Aber wie oft relativieren wir uns selbst in Gesprächen mit anderen Christen? Wie oft relativieren wir die festen Behauptungen der Schrift? Wir wollen es auch allen recht machen. Vielleicht in unserer Natur, dass wir es allen recht machen, weil dass wir bloß niemandem ein Ärgernis bereiten wollen. Und ich denke, hier ist das Problem Menschenfurcht, ein Problem, das wir auch bei Erasmus finden. Wenn man Erasmus zuerst so liest, möchte man ein bisschen vorsichtig sein. Man will ihm ja nichts nachsagen, dass man sagt, du hast mit dem Problem der Menschenfurcht zu kämpfen. Ich habe in einer Biografie dann aber herausgefunden, das ist tatsächlich eines der typischen Probleme des Erasmus war, dass er einer war, der immer mit allem unbedingt im Frieden leben musste und der Konfrontation um jeden Preis verabscheute und mit allen immer freundlich sein wollte und der selbst sein Diskussionspartner, wenn die Diskussion heftig wurde, danach immer wieder gefragt hat, können wir nicht wieder Freunde sein? Also er war immer, er hat sich zu viel aus der Meinung der Menschen gemacht und man sieht das auch in dieser Schrift. Er will halt niemandem auf den Schlips treten, wie wir heute sagen. Die eigene Ruhe sowie die Ruhe und der Frieden der Gesellschaft sind für ihn ständig oberste Priorität gewesen, in dieser Schrift sowie in anderen Schriften. Möglicherweise wurde er auch dazu gezwungen, oder mehr oder weniger erpresst, dieses Buch vom freien Willen überhaupt zu schreiben. Da sind wir uns nicht ganz sicher, wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Historiker, ob er das aus freiem Antrieb gemacht hat. Viele Freunde haben ihn auf jeden Fall gebeten und möglicherweise sogar gab es noch ein bisschen Druck von oben, dass er dieses Buch schreibt. Aber egal, was der Grund war, letzten Endes ist die Menschenfurcht hier ganz unverkennbar, mit der wir alle zu kämpfen haben. Und Luthers Rat ist nicht, dass wir leichtfertig mit Freundschaft umgeben. Luthers Rat ist nicht, dass wir nicht den Frieden mit allen suchen sollen. Und das ist natürlich ein biblisches Gebot. Sondern Luther verlangt nur, dass die Wahrheit oberste Priorität hat. Das ist es, worauf es ankommt. Er will uns ermutigen, dass wir feste Wahrheiten haben, ist gut, denn es ist essentiell für unseren Glauben. Ohne feste Behauptung, ohne konkrete, klare, bekenntnishafte Formulierungen und Aussagen und Überzeugungen haben wir nichts. Haben wir kein Christentum. Er zitiert Römer 10, wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Matthäus 10, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich bekennen vor meinem Vater. 1. Petrus 3 führt er an, seid bereit zur Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch ist. Seid bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist. Also wir alle sind herausgefordert zu bekennen und diese Bereitschaft zu haben, zu bekennen. Luther weiß, es geht sogar um noch mehr als nur Menschenfurcht. Es geht darum, was es heißt, Christ zu sein. Er sagt im nächsten Zitat, was abgedruckt ist für Sie, was ist noch viel zu sagen? Nichts ist bei den Christen bekannter und mehr im Gebrauch als Wahrheitsbezeugungen. Nimm die Wahrheitsbezeugungen weg und du hast das Christliche weggenommen. Und im nächsten Zitat, lasst uns Zeugen der Wahrheit sein und uns um Wahrheitsbezeugungen bemühen und uns daran freuen. Halte du es nur mit deinen Skeptikern und Akademikern, bis Christus auf dich ruft. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Er hat uns keine Zweifel oder bloße Meinungen in unsere Herzen geschrieben, sondern Wahrheitsgewissheiten, gewisser und fester als das Leben selbst und alle Erfahrungen. Das ist Luther von seiner besten Seite hier, wie er bekennt, dass Wahrheit wichtig ist und wie er in so tollen, griffigen Formulierungen die Sache auf den Punkt bringt. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Der Heilige Geist ist keiner, der uns etwas in der Bibel offenbart, damit wir, wenn uns Menschen darauf ansprechen, dann anfangen, im Grunde keinen klaren Stand zu beziehen und zu zweifeln und das Wort Gottes selbst anzuzweifeln und unsere eigene Überzeugung anzuzweifeln. Und der Heilige Geist ist klar. Er bringt Wahrheit und er will, dass wir die Wahrheit sagen. Ohne Skepsis. Und Luther kritisiert Erasmus selbst. Selbst wenn Erasmus an dieser Stelle nicht davon gesprochen hat, dass er Christus nicht bekennen will, warnt Luther ihn ausdrücklich, dass seine Worte nichtsdestotrotz offenbaren, dass er eine gottlose Haltung einnimmt, nämlich die Bereitschaft oder die mangelnde Bereitschaft bekennen zu wollen. Die mangelnde Bereitschaft, den Glauben bekennen zu wollen. Für Luther war das die Frage nach dem freien Willen. Für uns ist es heute vielleicht ja in einem evangelistischen Gespräch die Frage nach unserem Glauben an Jesus Christus allgemein. Oder ist es auch in theologischen Debatten bestimmte Standpunkte, die wir zu vertreten haben? Wo der Heilige Geist uns ermutigen will und sagt, ich bin kein Skeptiker, ich habe klare Wahrheit gebracht und ich will, dass ihr meine Wahrheit klar bekennt vor den Menschen. Erasmus geht noch weiter. Ich hatte schon erwähnt, dass er zum Beispiel dieses Argument bringt, dass selbst wenn die Lehre vom unfreien Willen wahr wäre, wir sie nicht verkündigen sollten. Er sagt dann unter anderem auch, dass die Diskussion um den freien Willen nichts bringt, oder unfreien Willen, dass sie nichts bringt, weil es sowieso keinen praktischen Nutzen hat. Im Gegenteil, die Diskussion, die schafft nur Aufruhr und die Menschen missbrauchen die Lehre zum Sündigen. Er bringt dieses Beispiel. Ich weiß nicht, ich kenne mich in der Medizin so wenig aus, aber damals war es offensichtlich so, dass er sagt, man benutzt bestimmte kleine Krankheiten, um große Krankheiten zu heilen. Und so muss man eben auch manchmal kleine Probleme in Kauf nehmen, um zu großen Zielen zu kommen. Also es ist einfach, der Zweck heiligt die Mittel, in anderen Worten, anhand dieses Beispiels von Krankheiten. Kleine Krankheiten werden benutzt, werden eingesetzt, werden vielleicht direkt versehen, damit große Krankheiten behoben werden können. Und hier kommt Erasmus' Pragmatismus ganz, ganz klar raus. Die kleine Krankheit wird eingesetzt, um die große Krankheit abzuwehren. Der kleine Punkt des unfreien Willens, des freien Willens, interessiert das schon, das hat natürlich einen wichtigen Nutzen. Den opfern wir, damit die öffentliche Ruhe und die öffentliche Einheit der Kirche gewährleistet bleibt. Ansonsten, Luther, siehst du ja, wohin dein Werk der Reformation führt. Ein einziges Chaos hast du hervorgebracht. Luther verliert die Geduld, weil was soll ich mit jemandem diskutieren, der einerseits sich erdreistet hat, ein ganzes Buch zu schreiben, obwohl er am Anfang erstmal über mehrere Seiten und Paragraphen sagt, das Buch müsste ich gar nicht schreiben. Ich sehe gar keinen Grund, warum ich das Buch schreiben soll. Das ist irgendwie sinnlos. Und Luther fühlt sich beinahe an der Nase herumgeführt von Erasmus. Er sagt, mir geht es um eine ernste, notwendige und ewige Sache. Die ist so beschaffen und so bedeutend, dass sie auch durch den Tod hindurch als Wahrheit bezeugt und verteidigt werden muss. Auch wenn die ganze Welt nicht nur bedrängt und in Unruhe versetzt werden muss, sondern darüber hinaus in ein einziges Chaos stürzte und zunichte würde. Wenn du das nicht verstehst, mach deine Sache und lass es jene begreifen und sich davon berühren, denen es Gott gegeben hat. Luther hat seine Prioritäten richtig gesetzt. Er sagt, es ist Gottes Wahrheit. Es muss erstens schon deswegen allein verkündigt werden, weil Gott es gesagt hat. Und es muss deswegen verkündigt werden, weil es viel guten Nutzen hat. Und wenn die ganze Welt darüber zugrunde geht, ist das auch okay, denn Gottes Wahrheit ist das Wichtigere von beiden. Und was er vielleicht noch gut sagt, als kleine Klammerbemerkung, wir kriegen ja häufig auch dieses Argument zu hören, wenn alles vorherbestimmt ist oder wenn ich erwählt bin, dann kann ich ja meine Sünde missbrauchen. Und Erasmus sagt, deine Lehre vom unfreien Willen, die macht den Menschen ja nur noch schlimmer. Und Luther wehrt sich dagegen, indem er sagt, das ist auf keinen Fall wahr, was du sagst. Das Evangelium macht einen Menschen nicht schlimmer, sondern es offenbart nur, wie schlimm die Menschen schon sind. Es macht den Menschen nicht böse, aber es zeigt, dass das ein böser Mensch ist, weil er gerade die Lehre des Evangeliums benutzt, um seine eigene Sünde zu entschuldigen. Erasmus fragt, wenn diese Lehre wahr ist und wenn die Leute sie glauben, wer wird sich dann noch bessern wollen? Wir kennen das Argument, wenn ich nur eine Marionette bin, wer verbessert sich dann noch? Wer hat dann noch irgendwie Interesse, sich zu bemühen, weil Gott es ja ist, der mich sozusagen lenkt und leitet, gegen meinen Willen. Und Luthers Antwort ist noch einmal da abgedruckt, das letzte Zitat aus diesem Abschnitt da. Er sagt, kein Mensch, also die Frage des Erachtens war, wer wird sich bessern? Wer wird sich bessern, wenn die Lehre vom unfreien Willen war? Und Luther sagt, kein Mensch, auch nicht einer wird es können. Denn Gott kümmert sich nicht um deine Verbesserer, die ohne Geist sind, aber gute Heuchler sind. Gebessert aber werden die Auserwählten und Gottesfürchtigen durch den Heiligen Geist. Die übrigen werden ohne Besserung verdienen. Also Luthers Antwort ist, wer wird sich bessern? Eben keiner aus eigener Kraft. Das ist ja der Sinn, der Inhalt der Lehre. Keiner wird sich verbessern aus eigener Kraft. Aber ist diese Lehre gleichzeitig Gottes Mittel, um die er gerufen hat, irdisch zu leben, zu verändern, zu demütigen und dann zu sich zu ziehen? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Den Auserwählten und Gottesfürchtigen wird diese Lehre vom unfreien Willen viel Frucht bringen, denn sie werden zu Gott Zuflucht nehmen. Und der Geist wird es in ihnen wirken. Er wird in ihnen viel Frucht bringen. Und ja, Erasmus ist Humanist. Er glaubt daran, er glaubt an die Selbsterziehung des Menschen. Er glaubt daran, dass wir durch Bildung und durch die Wiederauflebung des Lesens und des Studiums von Griechisch und Hebräisch, also alles, was zur Zeit der Reformation eben passiert ist, durch die Bewegung des Humanismus. Erasmus glaubt, dass das Programm ist, das den Menschen verbessert. Und er hat seinen Glauben daran gesetzt, dass der Mensch dort lernen kann und dass er wachsen kann und dass selbst die römisch-katholische Kirche sozusagen aus ihrem unmoralischen Sumpf und Morass wieder aufstehen kann. Denn Erasmus ist ja nicht blind, er sieht auch die Probleme der römisch-katholischen Kirche. Aber er versteht das Problem eben nicht vollends. Er denkt immer, der Mensch kann es machen. Und mit der Lehre vom unfreien Willen ist sein Glaube an den Menschen und sein Glaube an den Humanismus, dass wir lernen können, dass wir wachsen. Damit ist sein Glaube zerstört. Er weiß, dass das auf dem Spiel steht und er kann es nicht wahrhaben. Wenn uns Luther mit dem ersten Punkt dazu auffordert, Menschenfurcht hinter uns zu lassen, wenn er uns dazu auffordert, dem Wort Gottes die höchste Priorität in unserem Leben zu geben, in unserem privaten Leben sowie in unserem Leben als Gemeinde, wenn er uns hier diesen ersten Punkt auffordert, die Wahrheit klar und ohne Furcht zu bezeugen, dann ermutigt er uns mit dem zweiten Teil, unser Vertrauen in Gottes Wort zu setzen. Zum einen, weil die Frage nach dem freien Willen in der Bibel klar geklärt ist, aber dann auch, weil jegliche Belange unseres Glaubens in der Bibel Antwort finden. Erasmus, das führt mich zum zweiten Punkt, die Klarheit der Schrift. Zuerst ermutigt Luther uns zu sagen, wir müssen das bekennen. Das Bekennen ist das Wichtige, selbst wenn die Welt zugrunde geht, selbst wenn das Reich darüber gespalten wird und die Kirche gespalten wird, was zu dem Zeitpunkt, als Luther es geschrieben hat, quasi schon passiert ist. Selbst wenn das passiert, die Wahrheit Gottes erfordert es, die Ehre Gottes, die Majestät Gottes erfordert es, dass wir seine Wahrheit bekennen. Kostet es, was es wolle. Und jetzt hier im zweiten Punkt macht er deutlich, dass wir uns auf das Wort verlassen können. Erasmus' erster Ausweg war ja, wir diskutieren die Frage am besten nicht. Ich bin Skeptiker, ich halte lieber gerne mit denen, die immer sich ein Hintertürchen offen halten. Und sein zweiter Ausweg ist jetzt, die Schrift ist eigentlich auch relativ kompliziert, geben wir es doch zu. Wenn wir sie lesen, es widerspricht sich hier so ein bisschen mehrdeutig und es führt nur in eine ausweglose intellektuelle Debatte, aber hat absolut keinen Sinn und wir können es auch nicht lösen. Schrift klärt die Frage nicht. Das ist ein zweiter Ausweg und Luther springt darauf natürlich an, wie von der Tarantel gestochen, denn die Frage nach der Klarheit der Schrift ist eine Grundfrage der Reformation. Ohne klare Schrift gibt es keine Reformation, denn dann sind wir dazu verurteilt, dem Papst und den Konzilien Glauben zu schenken. Aber mit der klaren Schrift kann eben Luther vor den Kaiser stehen und kann sagen, hier stehe ich, hier kann ich anders, außer wenn ich durch klare Vernunftgründe und durch die Schrift widerlegt werde, werde ich nicht widerrufen, was ich geschrieben habe. Weil die Schrift klar ist, kann er das machen, weil er weiß, es wird mir von der Schrift widerlegt werden können, wenn ich falsch bin. Wenn ich falsch liege. Erasmus zweiter Ausweg ist also, die Schrift hat schwierige Stellen und wir sollen nicht tiefer darauf eindringen. Und hier denke ich, zeigt sich Luthers Genialität. Wir wollen zuerst einmal auf zwei Zitate von Erasmus hören. Er sagt, und das klingt sehr demütig, es gibt nämlich in der Heiligen Schrift gewisse unzulängliche Stellen, in die wir nach dem Willen Gottes nicht tiefer eindringen sollen und in denen, wenn wir trotzdem einzudringen versuchen, zunehmendes Dunkel uns umfängt. Wohl damit wir auf diese Weise die unerforschliche Erhabenheit der göttlichen Weisheit, die Schwäche des menschlichen Geistes erkennen. Man will beim ersten Lesen fast seinen Armen darunter setzen, aber denkt sich, na gut, wo liegt jetzt hier der Fehler? Das klingt eigentlich gar nicht schlecht, oder? Es gibt gewisse unzulängliche Stellen. Ja, würde mir vielleicht sagen, klar, ich verstehe auch nicht alles. Viele Stellen sind kompliziert. Und wenn wir dort tiefer eindringen, wird es immer nur noch komplizierter. Wir wissen auch, dass wir manchmal aufhören sollen, Fragen zu stellen, weil die Bibel uns bestimmte Fragen nicht beantwortet. Klingt so, als würde Erasmus das hier sagen. Ist also auch richtig. Und dass wir dann die Erhabenheit der göttlichen Weisheit anbeten sollen, wer kann da Nein sagen? Das muss auch richtig sein. Und da sagt er zum Beispiel, also zu dieser Kategorie der schweren Stellen gehört also die Frage nach der Dreieinigkeit Gottes, die Frage nach den zwei Naturen, war Christus Mensch, war Christus Gott, wie verhält sich das? Und die Frage nach der unvergebbaren Sünde. Und da wissen wir, da steht was drüber, aber die Bibel klärt nicht wirklich genau, was das ist. Es gibt viel dazu zu sagen. Erstens denke ich, sollte man sagen, auch Luther bekennt durch das ganze Buch vielleicht noch mehr und noch besser, dass wir die Majestät Gottes verehren müssen und dass es viele, viele Stellen gibt, wo wir unseren Mund schließen müssen und sagen müssen, ich kann hier nicht weiter fragen und ich kann mir nicht erdreißen, hier eine Antwort zu geben, weil die Bibel es nicht macht. Ich verehre Gottes Majestät. Und dennoch fährt Luther alle Kraft auf, um Erasmus hier zu widerlegen und für die Klarheit der Schrift zu argumentieren. Was ist also problematisch? Was ist problematisch mit dieser Aussage? Ich habe auch das Buch von Erasmus zuerst gelesen, bevor ich Luthers Schrift gelesen habe und habe es gelesen und hat gar nicht gleich Klick gemacht bei mir, wo das Problem ist. Ich weiß, ich teile Erasmus Schlussfolgerung nicht, aber was er hier gesagt hat, klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann habe ich Luther eben gelesen und ich sehe, Luther nimmt dieses Zitat hier zum Beispiel, was ich da gesagt, abgedruckt habe für Sie, nimmt er als Anlass und spricht über die Klarheit der Schrift und ich denke mir nur, okay Luther, was ist jetzt hier das Problem? Noch ein zweites Zitat, was uns vielleicht schon mal hilft zu sehen, was Luther gesehen hat. Es ist wie ein kleines Rätselspiel für Sie hier. Vieles bleibt einer Zeit vorbehalten, sagt Erasmus. Vieles bleibt einer Zeit vorbehalten, wo wir nicht mehr nur mittels eines matten Spiegels und in einem dunklen Wort, sondern mit unverhülltem Auge die Herrlichkeit des Herrn schauen werden. Merkt ihr das Problem? Wenn nicht, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Es ist fast, als hätte man hier zwei Bilder und man aufgefordert, findet die 10 Fehler. Die nur so im Detail liegen. Er zitiert 1. Korinther 13, klingt fromm, klingt gut. Hier zeigt sich Luthers Scharfsinn. Wir lesen so eine Aussage, finden sie wahrscheinlich okay, haken die Sache ab, lesen gar nicht nochmal ein zweites Mal drüber. Luther liest sie mit hellwachem Verstand. Seine Analyse ist so scharf wie ein Samurai-Schwert. Er geht gezielt ran wie ein meisterhaft geschulter Chirurg mit einem Skalpell. Und er schneidet die Sache hier durch. Wie charakterisiert Erasmus in diesem zweiten Zitat das Wort? Mit welchem Adjektiv charakterisiert er das Wort in diesem zweiten Zitat? Dunkel, ja. Und da ist schon das Problem. In diesem Kontext sollten wir auch das erste Zitat lesen. In dem ersten Zitat heißt es, es gibt gewisse unzulängliche Stellen in der Schrift, in die wir nach dem Willen Gottes nicht tiefer eindringen sollen. Erasmus sagt nicht, dass es Geheimnisse Gottes gibt, in die wir nicht tiefer eindringen sollen. Er sagt auch nicht, dass wir in den geheimen Ratschluss Gottes nicht tiefer eindringen sollen, sondern er sagt, dass die Bibelstellen unzulänglich sind. Die Bibelstelle ist nicht klar genug und deswegen dürfen wir dort nicht weiter bohren. Bibelstellen erklären diese Stelle nicht. Jetzt könnte man vielleicht noch bei diesem ersten Zitat sagen, ja, okay, er meint einfach, dass die uns die Bibel nicht alles beantwortet. Aber gerade in Verbindung mit diesem zweiten Zitat kommt eben das große Aha-Erlebnis. Er spricht von einem dunklen Wort. Der Rest scheint alles ganz gut sein. Ja, wir erkennen jetzt nur mit einem teilweisen Verstand, wir kommen in diesem Leben nur zu einer gebrochenen Erkenntnis dessen, was Gott sagt und wer er ist. Und im nächsten Leben wird uns das in einer Fülle gegeben werden. Wie toll. Aber es ist eben dieses kleine Wort, was hier das Problem ist. Er charakterisiert das Wort als ein dunkles Wort. Und das ist nicht mehr das, was Luther oder was wir bekennen dürfen. Nicht Gott ist unbegreiflich, sagt er, sondern die Schriftstellen hier sind unbegreiflich. Er spricht nämlich auch dann später, wird es noch deutlicher, spricht er von der Mehrdeutigkeit dieser Bibelstellen, die zum Beispiel über die Dreieinigkeit sprechen. Mit anderen Worten, die Schrift ist unklar. Und es hat mich eine Weile gebraucht zu sehen, wie Luther das gesehen hat, weil man eben über diese Zitate einfach so drüber liest und dann, ja, das ist das Erfrischende, wenn man Luther liest und er mit hellwachem Verstand hier Erasmus zerpflückt. Luther muss reagieren, wenn er diese Frage nach der Klarheit der Schrift nicht angeht, dann ist die Sache der Reformation verloren, denn dann ist die Auslegung der Heiligen Schrift den Priestern vorbehalten und dann müssen wir mit dem Wort der Priester Vorlieb nehmen, statt mit dem Wort der Schrift. Das Recht zur Auslegung der Schrift liegt nicht allein bei der Kirche. Und man muss ihr nicht blind folgen. Er sagt, und das Zitat ist wieder für Sie abgedruckt, zwei verschiedene Dinge sind Gott und die Schrift Gottes. Und zwar nicht weniger als auch Schöpfer und Geschöpf Gottes zwei Dinge sind. Niemand zweifelt daran, dass in Gott vieles verborgen ist, was wir nicht wissen. Dass es aber in der Schrift einiges Dunkles gäbe und nicht alles zugänglich sei, ist zwar durch die gottlosen Sophisten verbreitet worden, mit deren Zunge sprichst du hier, Erasmus, aber niemals haben sie einen einzigen Artikel angeführt und können auch keinen anführen, mit dem sie diesen ihren Wahnsinn beweisen würden. Luther sagt, dass einiges dunkel ist, liegt nicht daran, dass die Schrift dunkel ist, sondern liegt daran, dass der, wovon die Schrift redet, Gott, für uns zu groß ist. Wir können Gott nicht begreifen. Aber Gott und die Schrift Gottes sind zwei unterschiedliche Sachen, sagt er. Die Schrift ist klar. Dass wir Gott nicht verstehen können, darüber brauchen wir nicht diskutieren, sagt Luther. Das glauben wir alle, weil Gott eben nun Gott ist. Wenn wir über Gott nachdenken, ist natürlich vieles verborgen, aber die Schrift redet klar. Und warum kann Luther das so felsenfest behaupten? Warum kann er sagen, die Schrift redet klar? Das ist für ihn eine Frage, die sich mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten beantwortet. Er fragt, wie kann in der Bibel etwas verborgen sein? Wie kann etwas unklar sein, wenn Christus von den Toten auferstanden ist? Auch da fragt man so ein bisschen, wie ist die logische Verbindung zwischen diesen zwei Punkten? Er sagt, vor der Auferstehung, also zum Beispiel in der Zeit des Alten Testamentes, war vieles nicht klar. Da gab es Bibelstellen, die sozusagen eine Sackgasse führten, weil sie auf etwas hindeuteten, was wir bis dahin nicht verstehen konnten. Also zum Beispiel die Frage, ist Gott einer oder ist Gott drei? Das wird im Alten Testament, ich möchte es nicht relativieren, es wird im Alten Testament schon an vielen Stellen angesprochen und wir sehen Hinweise darauf. Aber erst durch Christus ist es völlig klar ans Licht getreten. Oder die Frage, ist der Retter Gottes, der kommen wird, dieser Knecht Gottes, ist er Gott oder ist er Mensch? Manchmal klingt es so, manchmal klingt es so. Wenn wir nur das Alte Testament hätten, dann würden wir vielleicht sagen, die Schriftstellen hier sind unzulänglich, die sind irgendwie dunkel. Aber mit der Auferstehung ist eben klar, oder mit dem Kommen Christi, nein, Gott und Mensch. Die Schrift ist also klar. Diese alttestamentlichen Stellen, die bis eben noch kompliziert waren, haben sich gelöst, denn Christus wurde offenbart und hat deutlich gemacht, Gott und Mensch. Und Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also die Frage, wie kann Gott gerecht sein und gleichzeitig gerecht sprechen? Wie kann er den Gottlosen gerecht machen, gerecht sprechen, wenn er gleichzeitig gerecht ist und ihn verdammen müsste? Das ist im Alten Testament immer angedeutet, aber erst durch Christus bringt es seine volle Klarheit. Christus ist der Schlüssel, mit dem wir diese schwierigen Stellen aufschließen müssen. Und ohne ihn ist die Schrift wirklich dunkel. sagt er weiter, hier die nächsten drei Zitate. Was kann denn in der Schrift noch Erhabenes verborgen sein, nachdem die Siegel gebrochen sind und der Stein von der Tür des Grabes weggewälzt worden ist? Er sagt, nimm Christus aus den Schriften, was wirst du in ihnen noch finden? Und im nächsten, und was Angelegenheiten der höchsten Majestät sind und die dunkelsten Geheimnisse, das ist nicht weiter in der Abgeschiedenheit, also jetzt seitdem Christus offenbart wurde, sondern das ist vor aller Augen in der Öffentlichkeit an den Tag gebracht und zugänglich. Christus nämlich hat uns den Sinn eröffnet, dass wir die Schriften verstehen. Mit anderen Worten, die Schrift spricht von den Dingen, die für uns in gewisser Weise verborgen bleiben. Es gibt Geheimnisse, von denen die Schrift spricht. Aber nicht die Schrift ist geheimnisvoll, sondern die Sache, von der die Bibel spricht. Die Geheimnisse entstehen nicht, weil die Bibel unklar ist, sondern die Geheimnisse entstehen, weil halt Gott wie Gott ist und wir begrenzte Menschen sind, sogar noch Sünder sind. Und da, sagt Luther, musst du staunen und anbeten, wo du den Gott erkennst, von dem die Bibel spricht und merkst, dass er erwählt, wen er will, sich erbarmt, über wen er sich erbarmen will. Bei der Frage, warum verwirft Gott einige und andere erwählt er? Das sagt die Bibel, weil es Gott gefallen hat, seine Gnade und seine Gerechtigkeit zu offenbaren. Und dann ist Schluss für die Bibel. Und dort fangen wir an, Gottes Majestät, wir fangen schon früher an, aber spätestens hier sozusagen loben wir und beten wir die Majestät Gottes an. Und die Schrift geht dort nicht weiter. Sie gibt uns keine Zahlen, sie gibt uns keine Namensliste, sie gibt uns keine tieferen Gründe, außer dass es Gott so gefallen hat. Hier stoßen wir also auf das Geheimnis, aber bis dahin spricht die Bibel klar über dieses Geheimnis. Ich hoffe, dass dieser Punkt klar wird, was genau der Unterschied ist. Die Sache, von der die Schrift spricht, bringt uns immer wieder an unsere Grenzen. Aber wie die Schrift darüber spricht, ist klar und eindeutig. Luther schreibt, die Schrift bekennt schlicht und einfach die Dreieinigkeit Gottes, die Menschheit Christi und die unvergebbare Sünde. Hier ist keine Dunkelheit oder Zweideutigkeit. Wie sich das aber verhält, sagt die Schrift nicht. Also es gibt das Geheimnis, die Bibel spricht da nicht darüber, aber die Art, wie sie darüber spricht, ist sehr klar. Und das kann man sehr klar bekennen. Gott ist dreieinig. Christus ist Gott und Mensch. Es gibt eine unvergebbare Sünde und so weiter. Okay, Luther, den Punkt haben wir verstanden, alles schön und gut. Unser Blick wurde von dir auf Christus gelenkt, das lieben wir alle. Also es war, dass durch ihn vieles erhellt wird. Ich will auch nicht an Gott zweifeln, warum soll Gott uns eine unklare Schrift geben? Ja, die Schrift ist klar. Ich folge dir, Luther, ich bekenne das, das muss schon sein. Aber du musst schon zugeben, dass es eigentlich doch schon viele Bibelstellen in der Bibel gibt, die eigentlich nicht klar sind. Also, zumindest geht es mir des Öfteren so, lieber Luther, wenn ich die Bibel lese, habe ich manchmal hinterher mehr Fragen als vorher. Und wenn ich dann noch zwei Kommentare dazu lese, habe ich noch zwei weitere Meinungen über diese Bibelstelle. Wie genau verhält sich das an diesen Stellen mit der Klarheit der Schrift? Ist ja offensichtlich doch nicht ganz so klar, oder? Und das ist vielleicht so die Folgefrage, die uns kommt, und Luther geht sie natürlich auch an. Luther weiß, dass es Probleme gibt, aber er will zuerst einmal verteidigen, dass die Bibel nicht unklar ist, sondern er sagt, uns fehlt es am richtigen Verständnis, aber das sind zwei Paar Schuhe. Er bekennt hier, und das ist wieder abgedruckt für Sie, freilich bekenne ich, dass viele Stellen der Schrift undeutlich und dunkel sind. Und zwar nicht wegen der Erhabenheit der Dinge, sondern wegen der Unkenntnis der Vokabeln und der Grammatik. Ja, manches ist schwer zu verstehen. Das liegt daran, dass unser Griechisch und unser Hebräisch meistens nicht gut genug ist. Das liegt daran, dass wir uns noch nicht auskennen genug mit der Archäologie aus dem Orient. Dass wir noch nicht genügend Redewendungen studiert haben, wie die im Hebräischen zu deuten sind und so weiter und so fort. Das liegt aber an uns. An uns. Er sagt weiter, wie Sie mitlesen können, was in den Schriften enthalten ist, liegt aber alles offen zutage, auch wenn manche Stellen bis jetzt wegen unbekannter Worte undeutlich sind. Töricht aber ist es und gottlos, wenn man weiß, dass die Dinge der ganzen Schrift klar zutage liegen und dann behauptet, wegen weniger undeutlicher Worte seien die Dinge selbst undeutlich. Also man könnte jetzt zum Beispiel an Jakobus denken und sagen, wie Jakobus die Rechtfertigung beschreibt, das ist vielleicht nicht ganz so deutlich. Da scheint er fast zu sagen, dass wir durch Werke gerechtfertigt sind. Luther würde sagen, wegen dieser weniger undeutlichen Worte ist doch die Sache der Rechtfertigung durch Glauben allein nicht weniger deutlich. Sie ist klar in der Schrift. Sie ist ganz klar. Aber nur weil Jakobus schwer zu verstehen ist, kannst du das nicht auf die Rechtfertigungslehre in der Bibel schieben. Wenn die Worte an einer Stelle undeutlich sind, sind sie doch an einer anderen Stelle klar. Eine und dieselbe Sache aber, ganz deutlich der ganzen Welt erklärt, wird in der Schrift mal mit klaren Worten ausgesagt, mal verbirgt sie sich bisher hinter undeutlichen Worten. Dass aber vieles dunkel bleibt, geschieht nicht durch die Undeutlichkeit der Schrift, sondern durch die Blindheit und den Stumpfsinn derer, die nichts tun, um die überaus klare Wahrheit zu sehen. Ich denke, alle Prediger und Pastoren, aber auch alle, die wir ansonsten die Bibel studieren und uns dann mal die Mühe machen, an eine Stelle, die wir erst für zweideutig und kompliziert und offen zu halten, dass wir dann eine Stelle, wenn wir es in zweiter studieren, mal Kommentare dazu lesen und mal jemand anderen fragen, wie er die versteht, dass wir diese Stelle dann erkennen. Und dann ist sie auf einmal klar und wir fragen uns, wie konnte ich diese Stelle bloß jemals für eine zweideutige Bibelstelle halten? Die ist eigentlich so klar. Und dann merken wir diesen Übergang davon, dass wir eben auf einmal die Vokabeln und die Grammatik und den Kontext besser verstehen. Und eine Bibelstelle ist uns klar, die gerade noch zweideutig für uns war. Und das ist das, wovon er spricht. Er sagt, mit derselben Unverfrorenheit könnte der die Sonne als oder den Tag als dunkel beschuldigen, der sich selbst die Augen verhüllt oder vom Licht in die Dunkelheit geht und sich verbirgt. Die elenden Menschen sollen aufhören, die Finsternis und die Dunkelheit ihres Herzens in gotteslästerlicher Verkehrung den Schriften Gottes anzulassen. Also wenn ich so in den Tag rausgehe und behaupte, dass die Sonne dunkel ist und dass der Tag dunkel ist, dann ist es meine eigene Schuld, dann ist es meine eigene Gottlosigkeit, sagt Luther. Und wir gehen mit der gleichen Einstellung an die Bibel ran und gehen so an die Bibel ran, lesen die Bibel blind, lesen die Bibel mit unseren vorgefertigten Meinungen, mit unserer Ahnungslosigkeit und dann beklagen wir uns darüber, dass die Bibel unklar ist. Und Luther sagt, nein, sie ist klar. Aber ich habe einfach nicht genug Wissen, um diese Stelle wirklich zu verstehen. Das Motto der Reformation, was Ihnen allen gut bekannt ist, Sola Scriptura, ist ein Reformationsmotto, das eben auf dieser Klarheit der Schrift beruht. Die Schrift kann unsere oberste Autorität sein, höher als alle Päpste und Konzilien. Weil sie klar ist. Weil sie klar ist, können wir uns daran ausrichten. Weil sie klar ist, kann jeder Christ sie verstehen und sagen, ich kenne, was die Bibel bekennt und es erklären. Eine letzte Frage noch, bevor wir hier in die Pause gehen. Eine Frage, die mir schon häufiger gestellt wurde, wenn man eine Bibelarbeit macht oder wenn man predigt und dann erklärt man manchmal als Prediger eine Stelle und hinterher kommt jemand zu einem und sagt, ich hätte die Bibelstelle früher immer so gelesen, aber jetzt nach deiner Erklärung macht es Sinn, aber deine Erklärung ist ja so gebildet sozusagen, wer kann denn da, wenn er nicht gebildet ist, drauf kommen? Also ich nehme jetzt einmal ein Beispiel, in Hebräer Kapitel 6, da wird über die Gläubigen dort geschrieben, als könnten sie verloren gehen. Also es wird viel gesagt, wer das alles bekommen hat und wer geschmeckt hat, die Gnade Gottes und so weiter und Anteil hat am Heiligen Geist und dann verloren gehen und so weiter und so fort. Jetzt bekennen wir, dass Menschen, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, dass sie nicht verloren gehen können, sondern dass Christus das gute Werk, das er in uns angefangen hat, dass er vollenden wird. Wenn man jetzt Hebräer 6 einfach so liest, wie es da steht, könnte man denken, naja gut, das ist aber, hier spricht ja aber der Autor davon, dass Menschen verloren gehen können. Und da habe ich dann jemandem erklärt, wie man die Stelle besser zu verstehen hat im Kontext des Hebräerbuchs und im Kontext der ganzen Heiligen Schriften. Dann sagte sie zu mir, diese Person, ja wie kann ich dann, also da wäre ich ja nie alleine drauf gekommen. Ich dachte, die Schrift ist klar, aber wenn sie klar ist, dann muss ich doch selber fähig sein, eine Schriftstelle einfach so zu lesen und zu verstehen und heißt es auch im Grunde, ich kann jede Stelle so, wie sie dasteht, selber verstehen. Wenn Sie dieses Problem schon mal gehabt haben, dann hoffe ich, dass in Luthers Antwort jetzt auch eine Antwort ist und eine Lösung. Luther hat die Klarheit der Schrift bedeutet nicht, dass jeder jede Stelle versteht. Die Klarheit der Schrift bedeutet nicht, dass jeder jede Stelle versteht. Sondern er sagt, es ist eine doppelte Klarheit in der Bibel. Es gibt eine innere Klarheit und es gibt eine äußere Klarheit. Die innere Klarheit ist die, dass ich einen Text lese und dass der Heilige Geist mir das Verständnis dieses Textes gibt. Und ohne diese innere Klarheit kann niemand auch nur irgendein Wort der Bibel verstehen. Weil der Heilige Geist mir zuerst die Bibel aufschließen muss. Das ist die innere Klarheit. Aber es gibt eben auch die äußere Klarheit der Schrift. Das ist eben die Klarheit, dass sie in klaren, deutlichen, hebräischen und griechischen und aramäischen Sätzen geschrieben wurde. Und diese Klarheit ist manchmal kompliziert und die muss verstanden werden von Leuten, die sich intensiver damit auseinandersetzen. Diese innere Klarheit, mit der jeder Christ sogar imstande ist, dem Papst zu widersprechen, weil er von der Schrift her weiß, was richtig ist, weil der Heilige Geist ihm gegeben hat. Aber es gibt auch diesen Aspekt der Klarheit der Bibel, die einfach darin besteht, die Bibel ist in klaren oder in griechischen, hebräischen Sätzen geschrieben. Wenn es danach geht, wäre die Bibel für die meisten von uns unklar, weil die meisten von uns keine Hebräisch und Griechisch können. Da geht es ja schon mal los. Und Luther sagt, dazu gehört eben zu dieser äußeren Klarheit gehört das Amt des Pastors. Vor allem das Amt des Pastors. Auch jemand, der sich vielleicht in seiner eigenen Zeit viel mit Kommentaren und so weiter beschäftigt, kann dort viel Klarheit bekommen. Aber wenn eine Irrlehre kommt, gibt es, so wie es eine doppelte Klarheit in der Schrift gibt, eine innere, die meines Herzens, und eine äußere, in den Worten. Wenn eine Lehre kommt, gibt es ein doppeltes Urteil, ein inneres Urteil, dass ich selber weiß, was richtig ist, und dass ich das beurteilen kann. Und es gibt das äußere Urteil, und dieses äußere Urteil bindet die Reformation vor allem an die Ämter der Kirche, an die Führer der Gemeinde und die Prediger, und er sagt, dieses Urteil gebrauchen wir, wenn wir die Schwachen im Glauben stärken und die Gegner widerlegen. Also, dass es Leute gibt, die sich intensiv mit einer Bibelstelle beschäftigen müssen, die von Gott dazu berufen sind, Kommentare zu lesen und alles Mögliche zu lesen und zu studieren und Stunden aufzuwenden, nur um eine Bibelstelle zu verstehen, damit sie uns dann besser erklären können, wie wir es nicht hätten lesen können und wie wir es nicht verstanden hätten. Das heißt nicht, dass die Bibel nicht klar ist, sondern dass Gott sich eben dieser Ämter, dieser Pastoren bedient, um uns die Bibel zu erklären. Also lassen Sie sich ermutigen, dass die Schrift klar ist, lassen Sie sich ermutigen, dass Sie durch das Wirken des Heiligen Geistes allen gegenübertreten können und sagen können, so steht es geschrieben. Und lassen Sie sich gleichzeitig nicht entmutigen, dass nicht alles sofort klar ist. Das war nicht unbedingt Gottes Wille, denn dann hätte er es anders geschrieben. Und es ist auch kein Problem, das ändert auch nichts an der Klarheit der Schrift, sondern Gott hat vorgesorgt, dass es dafür Leute gibt, die von ihm berufen sind, uns das zu erklären. Umso wichtiger ist also, dass wir gerade die Predigt, den Gottesdienst, fleißig besuchen, fleißig zuhören, fleißig von denen lernen können, die uns die Schrift besser erklären können. Es spricht nicht gegen die Klarheit der Schrift, sondern für die Klarheit der Schrift und für Gottes Vorsehung, seine Gemeinde durch die Ämter des Wortdienstes, durch den Wortdienst, durch die Predigt zu führen. Okay, das macht das jetzt genau 15 Uhr oder kurz vor. Dann machen wir jetzt eine 5-Minuten-Pause ungefähr. Kurzen Toilettengang, Kaffee trinken und dann hier für den zweiten Teil des Vortrages, der dann auch ein bisschen kürzer ist, finden wir uns in 5 Minuten wieder mit. Danke.